Liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, als ich mich vor einigen Wochen fragte, wer wohl hier sein wird zu diesem Abend, habe ich mir gesagt, die meisten werden noch in der Ausbildung stehen. Schule, Oberschule, Lehre, Fachhochschule. Und da bin ich bei dem Begriff Universität hängen geblieben. Und den habe ich mal im Lexikon nachgesehen. Und da war zu lesen, dass die erste deutsche Universität in Heidelberg gegründet wurde, und zwar im Jahre 1368, also vor mehr als 900 Jahren. Weit mehr interessierte mich, was damals gelehrt wurde. Es waren nur drei Fächer. Heute sind es sicher so viele, dass ihr sie nicht einmal, wenn ihr euch zusammentätet, alle aufzählen könntet. Aber damals waren es nur drei. Medizin, die Leute wollten natürlich gesund werden. Jura, hatten schon Prozesse. Und dann Theologie. Man ist also von Anfang an der Auffassung gewesen, dass man die Dinge um Gott lehren und lernen könnte. Das steht nun in direktem Gegensatz zu dem, was wir in Lukas 10 lesen. Da heißt es, in jener Stunde frohlockte Jesus im Geiste und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Da steht also nicht, dass die Weisen und Verständigen den anderen gegenüber keinen Vorzug hätten, sondern dass Gott sich gerade den Einfachen und Unwissenden offenbart und dem, was sind die Weisen und Verständigen, von dieser Offenbarung ausgeschlossen. Wozu hat nun das Verfahren des Theologiestudiums geführt? Ich will zwei Dinge nennen. Das eine kommt aus einem Buch von Albert Schweitzer, dem Lepra-Doktor, der in Afrika lange gewesen ist, der zu Anfang Theologie studiert hatte. In seinem Buch Leben Jesu Forschung sagt er, es gibt mindestens ebenso viele angeblich wissenschaftliche Auffassungen über Jesus Christus, wie es Professoren der Theologie gibt. Was für den einen wissenschaftliche Erkenntnis ist, ist für den anderen nur eine persönliche, unbegründete Meinung. Ich will einmal davon ausgehen, dass Schweitzer das zu Recht gesagt hat. Dann ist das doch erschütternd. Dann hat also jeder Professor seine eigene Auffassung. Wozu hat es weitergeführt? Die Theologen haben einen der wichtigsten Begriffe, den des Glaubens, ausgeklammert. Was ich damit sagen will, ist dies. Im vergangenen Jahrhundert schrieb David Strauss ein Buch, Das Leben Jesu, in dem er eine Zusammenfassung der vier Evangelien brachte, aber sämtliche Wunder ausließ. Zunächst fand man es ein großartiges Werk, heute ist es längst vergessen. Aber in unserem Jahrhundert hat der Marburger Theologe Rudolf Bultmann etwas Ähnliches unternommen. Er hat versucht, die Evangelien zu entmythologisieren. Das heißt, er wollte die Mythen herausnehmen, in schlichtem Deutsch die Märchen. Er war zunächst sehr, sehr anerkannt, heute nicht mehr in dem Umfang. Jetzt will ich einmal sagen, wie ich selber die Wunder sehe. Ich habe mir ein eigenes System entworfen. Also ich teile die Wunder der Bibel in drei Klassen ein. In der untersten Klasse habe ich die kleinen, leichten, einfachen Wunder. Da bringe ich unter Heilung eines Blindgeborenen, Stillung eines Sturmes, Auferweckung eines Toten. In der zweiten Klasse habe ich nur wenig Wunder. Da habe ich die von 1. Mose 1. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ihr habt eben gelacht, als ich die anderen für klein erklärte. Im Vergleich zu dem Satz ist alles, was uns im Neuen Testament erzählt wird, klein. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Gott schuf das Leben, Tiere, Menschen und Pflanzen. In der ersten Klasse habe ich das ganz große Wunder, das Wunder der Liebe Gottes, dass Gott seinen Sohn auf unsere Erde gesandt hat, um uns zu erlösen. Und jetzt komme ich dazu, warum ich das alles erzählt habe. Die Theologen, bei allem Nachdenken, sind nicht in der Lage, zu der Überzeugung zu gelangen, dass die Wunderberichte Tatsachenberichte sind. Und in unseren Versammlungen findet man lauter Leute, die freudig und gern sagen, jawohl, Jesus ist der Sohn Gottes. Und da frage ich mich, wie ist das möglich, dass man bei uns das ganz große Wunder so selbstverständlich glaubt, während die Theologen selbst mit den Kleinen ihre Last haben und nicht Ja sagen können. Da kommt es mir vor, als ob da etwas nicht stimmt. Und ich frage mich, begreifen wir überhaupt, was wir glauben? Man kann ja so schön sagen, Jesus ist der Sohn Gottes, er hat am Kreuz meine Schuld gelöst. Ja, und dann sagen wir, wunderbar, dass du das glaubst, möchtest auch getauft werden, aber gewiss, weißt du, was das heißt? Ich denke doch. Und dann gibt es eine Verflachung, die zum Himmel schreit. Also wollen wir uns einmal fragen, begreifen wir, was wir glauben? Die ersten Menschen, die davon überzeugt waren, dass Jesus der Sohn Gottes ist, die zogen aus im Kampf gegen die ganze Welt. Ohne finanzielle Mittel, ohne Verbindung zu den Mächtigen. Und sie brachten den Menschen das Evangelium. Wir müssen uns dazu anspornen und gegenseitig ermuntern. Die taten das damals aus eigenem Antrieb. Jetzt mag mancher fragen, ist es denn notwendig zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Es gibt heute viele, die sagen, das ist doch gar nicht die Frage. Es geht darum, dass ich immer freundlich und nett bin und dass ich Empfinden habe für meine lieben Mitmenschen. Was sagt das Neue Testament? Ich weise auf einige Verse hin. Johannes 20, Vers 31. Da sagt Johannes diese, nämlich diese Berichte sind geschrieben, auf dass ihr glaubet, auf dass ihr zu der Überzeugung kommt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und auf dass ihr in diesem Glauben ewiges Leben habt. Also Johannes sagt uns, dass der zum ewigen Leben gelangt, der zu der Überzeugung kommt, Jesus, der Sohn Gottes. In 1. Johannes 5 formuliert er, wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. In Apostelgeschichte 9 lesen wir, dass Saulus, ein fanatischer Pharisäer, der die Christen bis Damaskus verfolgte, eine Offenbarung hatte. Der Herr Jesus erschien ihm. Nach 3 Tagen kam Saulus zum Glauben, wurde getauft und dann heißt es, alsbald fing er an, in den Synagogen zu predigen. Der Inhalt seiner Predigt wird uns in einem ganz kurzen Satz gesagt. Er predigte Jesus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Das war ihm nach seiner Offenbarung die entscheidende Wahrheit. Die hat er gepredigt. Jesus ist der Sohn Gottes. Und man kann sagen, diese Aussage ist die zentrale Aussage des Neuen Testamentes. Jesus, der Sohn Gottes. Aber was das heißt, das können wir erst begreifen, wenn wir versuchen, uns vorzustellen, wer Gott ist. Und ich denke, dabei müssen wir vom ersten Satz der Bibel ausgehen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und der Himmel dürfen wir, das lässt sich von anderen Bibelstellen zeigen, das Universum mit all seinen Sternen verstehen. Gott ist der Schöpfer. Wie er geschaffen hat, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, was er alles geschaffen hat. Er hat das Universum geschaffen. Dann ist da noch die Wunderwelt der Atome, von der wir erst seit einigen Jahrzehnten wissen. Dann das Leben, von dem wir immer noch nicht wissen, was es ist. Wir können noch nicht eine einzige lebende Zelle machen. Dann hat Gott die Engel geschaffen. Darüber sprechen wir gar nicht. Ist auch gut, wir würden wahrscheinlich nur Selbsterdachtes sagen. Aber sehen wir uns zunächst einmal die Sterne an, oder nur die Sterne. Unsere Erde hat einen Durchmesser von fast 14.000 Kilometern. Die Sonne ist mehr als 100 Mal so groß, 1,4 Millionen Kilometer, und sie fliegt mit einer Geschwindigkeit von 270 Kilometern in der Sekunde, das heißt ungefähr 300 Mal so schnell wie die Kugel eines Karabiners. Das sind Zahlen, von denen kann man sich keine Vorstellung machen. Jetzt sagen uns die Astronomen, dass es in unserer Milchstraße allein 100 Milliarden Sonnensysteme gibt. Jetzt will ich einmal davon ausgehen, dass auf unserer Erde 5 Milliarden Menschen leben. Ich weiß, es sind 5,4, aber damit ich es einfacher mit dem Rechnen habe, sagen wir 5 Milliarden Menschen. Dann kommt also auf jeden Einzelnen, einschließlich Säugling im Urwald, 20 Sonnensysteme. Stellt euch das mal vor. So viel hat Gott geschaffen. Und wenn wir dann sagen, das ist viel, sagt er, Moment mal, diese Milchstraße ist doch nicht die einzige. Es gibt noch etwa eine Billion mehr. Gott ist unvorstellbar groß. Und wenn wir dann fragen, wie hat er geschaffen, dann haben wir nur eine, ich finde es sehr unbefriedigende Antwort. Im Psalm 33, da steht, er sprach und es stand da und er schuf durch den Hauch seines Mundes. Diese Aussage sagt uns so wenig, dass ich fast den Eindruck habe, dass Gott damit sagt, könnt ihr doch nicht verstehen, Kinder. Ich sag mal, ich sprach und zwar da, ich kann es euch wirklich nicht erklären, wie man das macht. Und wir können es auch nicht verstehen. Gott ist der Ursprung von allem und er selbst hat keinen Ursprung. Ich weiß, dass einige diese Gedanken der Bibel bezweifeln, aber eins muss man sagen, es gibt zu Gott als Schöpfer nur eine Alternative, nur eine. Und das können wir deshalb sagen, weil seit Jahrtausenden die Menschen darüber nachgedacht haben, woher alles kommt. Und die Allerklügsten haben sich dabei beteiligt und bis heute sind nur zwei Antworten gegeben worden. Entweder alles von Gott oder alles durch Zufall. Und Zufall finde ich so ziemlich das Dümmste, was man sagen kann. Darum will ich mich mit dem Satz auch nicht aufhalten. Und nun sagt uns die Bibel das völlig Unfassbare, dass dieser Gott uns Menschen liebt. Und die Bibel kehrt das auch sehr klar heraus. Ich will zwei Verse aus Psalm 147 lesen. Da werden die Dinge direkt gegenübergestellt. Ich lese Psalm 147, Vers 3 und 4. Da heißt es von Gott, der da heilt, die zerbrochenen Herzen sind und ihre Wunden verbindet, der da zählt, die Zahl der Sterne, sie alle nennt mit Namen. Also Gott wird uns hier vorgestellt in seiner unfassbaren Größe und gleichzeitig in seiner unsagbaren Güte. Wie können wir das erklären? Die Erklärung sehe ich einmal in der Tatsache, dass Gott Liebe ist, zum anderen in der Tatsache, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen wurde. Das wird im Schöpfungsbericht viermal gesagt. Da heißt es zunächst, lasst uns Menschen machen in unserem Gleichnis, in unserem Bilde. Und dann heißt es, Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, im Bilde Gottes schuf er ihn. Dass Gott das so oft betont, ist deshalb, um uns zu zeigen, dass diese Aussage, die in sich so unwahrscheinlich ist, tatsächlich zutrifft. Das gehört mit zu dem stolzesten und größten, was man von uns Menschen sagen kann. Geschaffen im Bilde Gottes. Und daraus ergibt sich die Tatsache, dass Gott uns liebt. Gott hängt an uns. Und das Erschütternde ist, dass vielen Menschen Gott völlig gleichgültig ist. Das ist die große Tragödie der Menschheit, dass Gott sie liebt und sucht und dass er so vielen Menschen gleichgültig ist. Dass Gott uns liebt, erklärt auch, dass er seinen Sohn gesandt hat, um unser Elend zu überwinden. Aber jetzt müssen wir uns zunächst einmal fragen, war Jesus wirklich der Sohn Gottes im buchstäblichen Sinne? Es wird uns manchmal gesagt, das war nur ein Ehrentitel, um zu zeigen, wie sehr Gott ihn anerkannte. Damit kommt man aber nicht durch. Es hat Menschen gegeben, die Gott sehr nahe standen. Abraham wurde von Gott selbst der Freund Gottes genannt. Ein vornehmer Titel, aber niemals Sohn. Mose, von dem Gott sagte, ich spreche mit ihm von Mund zu Mund und das Angesicht Gottes schaut er, wurde der Knecht Gottes genannt, aber niemals Gottes Sohn. Der Ausdruck Sohn ist ernst gemeint. Wenn man nun in unseren Kreisen davon spricht, dann wird im Allgemeinen der Ausdruck Jungfrauengeburt gebraucht. Komischerweise steht er nicht in der Bibel. Das heißt, das Komische ist, dass unsere Brüder den immer brauchen, dass er nicht in der Bibel steht, obwohl er nicht in der Bibel steht. In der Bibel steht nur der Satz, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Der steht bei Jesaja, wird im Neuen Testament wiederholt. Aber in Matthäus 1 und in Lukas 1 steht zweimal gezeugt durch den Heiligen Geist. Und daran sollten wir uns halten. Jetzt mag einer fragen, was ist denn der Unterschied? Oh, ein ganz gewaltiger. Bei Jungfrauengeburt liegt das Schwergewicht auf der Frau, auf Maria. Gezeugt durch den Heiligen Geist liegt das Schwergewicht bei Gott oder bei dem Geist Gottes. Und ganz eindeutig war Maria passiv. Sie sagt, siehe, ich bin die Gemahlin des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Maria hat von sich aus überhaupt nichts getan. Sie hat sich nur von vornherein freudig einverstanden erklärt mit dem, was ihr gesagt wurde. Es war der Geist Gottes, der wirkte. Jetzt kann man natürlich Einwände dagegen hören. Ein Pfarrer sagte mir einmal, ach, das haben die Schreiber doch der Bibel doch nur von den alten Griechen übernommen. Das stimmt. Die alten Griechen, die wussten schon, wenn sie mal einen besonderen Mann herausstellen konnten, dass sie dem nicht einen irdischen Vater und eine irdische Mutter geben würden, dürften. Das gab dann wieder einen Menschen. Vielleicht etwas besser, stärker, klüger als die anderen, aber kein Wesensunterschied. Und wenn sie darum mal einen richtig aufbauen wollten, wie sie es zum Beispiel bei Herkules gemacht haben, dann gaben sie ihm einen Gott zum Vater und eine Königstochter als Mutter. Und nun wird behauptet, das hätten die Schreiber der Evangelien übernommen. Keine Spur haben die übernommen. Wäre nicht Gott der Vater Jesu, sondern wäre Josef sein Vater, wäre er ein Mensch wie alle anderen. Und das hat er doch selber ganz klar gesagt, der Herr, was aus dem Fleische geboren ist, ist Fleisch. Er musste von Gott geboren sein. Dann hat man mir gesagt, ja, warum hat denn Paulus das nicht berichtet? Aber Paulus hat es doch berichtet. In Galater 4, Vers 4 schreibt Paulus, als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Da werden uns die Eltern des Herrn Jesus genannt. Gott, der Vater, eine Frau, seine Mutter. Gott sandte seinen Sohn. Gott war der Vater, eine Frau, die Mutter. Es fällt natürlich auf, dass der Apostel Paulus nicht schreibt Maria. Hätte er doch machen können. In Römer 16 legt er großen Wert darauf, keinen Namen auszulassen. Hier lässt er den Namen, den einige brennend gern da stehen hätten, einfach weg. Ich nehme an, der Geist Gottes wollte den Marienkult nicht fördern und hat den Namen darum nicht dahin gebracht. Nun müssen wir uns weiter einmal fragen, was hat denn der Herr Jesus selbst von sich gesagt? Da ist ein Wort, ich glaube, das wird in jeder Sonntagsschule gelernt, Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Habt ihr einmal darüber nachgedacht, was das heißt, wenn ein ganz normaler Bürger in einem völlig unbedeutenden Land, das war nämlich damals Kanaan, von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Das hat Sokrates nicht gesagt. Der hat von sich gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das hat auch Buddha nicht von sich gesagt. Der hat gesagt, ich habe die Wahrheit nicht gefunden. Und ich las kürzlich, dass der heute wohl angesehenste Philosoph, Karl Popper, ein Österreicher, der in London lebt, gesagt hat, das Wort des alten Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß, ist heute aktueller denn je. Heute wissen wir weniger als je zuvor. Und dann steht Jesus auf und sagt, ich bin das Licht der Welt. Kann man das überhaupt fassen? Und heute nach 2000 Jahren gibt es immer noch Hunderttausende von Christen, die ihm das gern und laut bestätigen. Aber der Herr hat noch ein viel anspruchsvolleres Wort gesagt. Das steht in Johannes 14, Vers 1. Ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich. Überlegen wir einmal die Formulierung. Das heißt doch, so wie ihr an Gott glaubt, so glaubt an mich. Nun hat er das, soweit es mir erscheint, nicht in der Öffentlichkeit gesagt, aber er hat es in Jerusalem gesagt, das steht fest, in der Stadt, wo der Tempel war, wo die Priester lebten, wo der Opferdienst durchgeführt wurde, wo das Gesetz verwahrt und gelehrt wurde, in der Stadt, die mehr von Gott wusste als irgendeine Stadt auf der ganzen Erde, da hat er sich hingestellt und hat gesagt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Das ist doch reine Gotteslästerung, wenn er nicht der Sohn Gottes ist. Kein anderer kann das sagen. Paulus hätte doch nicht daran gedacht, so etwas zu sagen. Bei wesentlichen Aussprüchen hat er betont, ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. Da hat schon mancher gesagt, diesen Jesus kann man doch nicht ernst nehmen, der solche Forderungen aufgestellt hat. Die Christen aber, alle Echten, sind der Überzeugung, dass Jesus mit Abstand der größte Mensch war, der je gelebt hat. Jetzt geht es natürlich um die Frage, wie wollen wir denn die Größe eines Menschen messen? Und da sind sich glücklicherweise alle sehr schnell eins geworden. Wir messen die Größe eines Menschen an dem positiven Einfluss, den er auf die Menschheit gehabt hat, und an der Reinheit seines Charakters. Wenn wir uns jetzt nach Menschen umsehen, die wir überhaupt zum Vergleich heranziehen wollen, dann wird es schwer. Wer waren denn die Größen im Altertum? Ich las mal, dass Alexander der Große nach Auffassung vieler Geschichtsforscher der klügste und größte aller Feldherren gewesen ist. Was verdanken wir dem denn? Ich wusste da gar nichts zu nennen. Ein weiter bekannter Mann ist Julius Caesar. Ja, dem verdanken wir einiges. Der hat einen Kalender so etwas in Ordnung gebracht. Es war ja immer eine Schwierigkeit, die Tage mit dem Umlauf der Erde um die Sonne hinzukriegen, dass nicht allmählich die warmen Tage in den Winter rutschten. Und da hat Caesar einen gewissen Beitrag geleistet. Hätten wir einen Lateinlehrer hier, der würde vielleicht noch erwähnen, er hätte den Bello Gallico geschrieben, an dem die Primaners Latein lernen. Aber unterm Strich bleibt nicht viel übrig. Wen können wir denn sonst überhaupt nennen, der wirklich etwas gebracht hat? Jetzt sehen wir uns einmal an, was der Herr Jesus gebracht hat. Zunächst einmal für die Frauen ungeheuer viel. Da sind unsere Schwestern oft sehr undankbar. Die behalten bloß einige Einschränkungen, wie etwa das Kopftuch, von dem Paulus gesprochen hat, und sehen gar nicht, was Jesus Christus für sie gemacht hat. In den meisten Ländern ist die Frau doch nur ein Arbeitstier. Die Männer liegen auf der faulen Haut und die Frau kann gehen am Felde arbeiten. Zu sagen hat sie auch nichts. Ich weiß nicht, ob ich die Zahlen noch genau im Kopf habe. Ich meine aber, vor Gericht müssten mindestens 3 Frauen auftreten, damit ihre Stimme so viel Gewicht hat wie die eines Mannes, bei den Mohammedanern. Und der Herr hat die Frauen auf dieselbe Stufe gestellt wie den Mann. Das ist etwas ganz Gewaltiges. Dann hat er uns Gott als den Vater geoffenbart. Auch da müssen wir uns ein wenig umschauen. Zum Beispiel in Peru, da rissen die Priester den Gefangenen das Herz bei lebendem Leibe aus der Brust, um das noch zuckende Herz ihrem Gott zu opfern. Ihre Götter waren Scheusale. Und der Herr Jesus stellt uns Gott dar als den Vater, der uns liebt. Eines seiner schönsten Worte ist doch: Ich sage nicht, dass ich dem Vater für euch bitten werde, denn der Vater selbst hat euch lieb. Weiter, die Botschaft von der Auferstehung, die ist im Alten Testament angedeutet. Aber in Klarheit, Sicherheit, Einzelheiten hat der Herr sie uns gebracht. Auch die Botschaft vom jüngsten Gericht, all das verdanken wir ihm. Dann denken wir einmal an die Nächstenliebe, wie stark er die betont hat, an die Notwendigkeit zu vergeben. Bis dahin galt doch, gilt doch heute bei vielen Ungläubigen noch der Satz, dass man zurückschlagen muss, das ist Ehrensache, sonst ist man ein Feigling. Und der Herr sagt, den, der dich auf den rechten Backen schlägt, dem halt auch den linken hin. Er hat eine ganz andere Denkart gebracht. Wenn die Menschheit einem viel verdankt, ganz abgesehen vom ewigen Leben, dann Jesus Christus. Wie steht es nun mit seinem Charakter? Fangen wir wieder bei Alexander dem Großen an. Als der einmal etwas zu viele Promille im Blut hatte, da hat er einen seiner besten Freunde totgeschlagen. Oder Julius Caesar. Von dem las ich einmal, dass er einem homosexuellen König gefällig war, weil er sich politische Vorteile davon versprach. Dann denken wir einmal an die Politiker heute. Alle paar Monate haben wir doch was zum Staunen in der Zeitung, was die hohen Herren fertiggebracht haben. Und ich glaube, auch da sollte man sich sagen, es gibt auch da wahrscheinlich eine Dunkelziffer, sodass wir gar nicht alles wissen. Und dann denken wir einmal an Jesus Christus. Der trat vor seine Feinde hin und sagte: Wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Und das hätten die brennend gern getan, wenn sie irgendetwas gewusst hätten. Und sie haben es versucht. Sie haben öfters Auflaurer gesandt. Wir können sicher sein, dass der ganz genau beobachtet wurde. Und sie konnten ihm gar nichts anhängen. Unser Herr hat unheimlich viel für sich in Anspruch genommen. Er hat den größten Einfluss auf die Menschheit gehabt, den je ein Mensch gehabt hat. Und er hatte einen absolut makellosen Charakter. Es ist unmöglich, dass er uns belügt. Es ist unmöglich, dass er etwas Unwahres von sich gesagt hat. Und wir können ganz sicher sein, er ist das Licht der Welt. Und völlig zu Recht fordert er uns auf: Ihr glaubet an Gott, glaubet auch an mich. Jetzt müssen wir uns fragen, warum sandte Gott seinen Sohn auf unsere Welt? Der Vater hat dem Sohn Furchtbares zugemutet. Die Bibel sagt, dass er Knechtsgestalt annahm. Wir wissen, es gibt ja heute Menschen, die sind sehr stolz auf ihren Körper. Vor Jahren führten die Frauen ihn nur vor, aber heute gibt es ja auch die Männer, die Muskelprotz machen, Bodybuilding betreiben. Und wir sind schon stolz auf unseren Körper. Und die Bibel nennt unseren Körper Knechtsgestalt. Ist er auch. Wir sind unsagbar abhängig. Wir müssen essen und trinken, nicht zu viel, nicht zu wenig und dann wieder das Richtige. Wir brauchen Bewegung und Ruhe. Wir brauchen Luft und da die gute. Und wenn wir dann alles sorgfältig dosiert bekommen, dann ist mit 80, 90 doch am Ende. Es ist wirklich Knechtsgestalt. Aber nicht nur das hat der Vater seinem Sohn zugemutet. Er brachte die Botschaft Gottes, von der er ja am meisten wusste, und er erfuhr, wie Gott abgelehnt wurde, aufs Allergemeinste. Gott wurde abgelehnt und seine Botschaft von den Menschen, die für sich in Anspruch nahmen, die Vertreter Gottes zu sein. Und selbst bei seinem Tod haben sie sich auf das Wort Gottes berufen. Wir haben ein Gesetz und nach unserem Gesetz muss er sterben. Und dann hat der Vater ihm Gethsemane zugemutet, diese schrecklichen Stunden, die Schmerzen der Geißelung und der Kreuzigung und den Hohn, den sie selbst am Kreuz noch über ihn ausgossen, bis er schließlich ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da erhebt sich wirklich die Frage, war uns Menschen denn nicht anders zu helfen? Und dazu müssen wir sagen, Gott hat alles sehr sorgfältig durchexerziert. Er hat es versucht mit der Menschheit und mit einem kleinen Teil, mit dem Volk Israel. Er hat es versucht ohne Gesetz und unter Gesetz, in Güte und in Gericht. Und immer haben wir Menschen uns gegen Gott gewandt, schon Adam und Eva, als sie unter den angenehmsten Verhältnissen lebten, waren nicht bereit, Gott zu gehorchen, Gott zu vertrauen. Und tatsächlich wohnt auch heute noch in dem Herzen eines jeden Menschen, und man kann sagen sogar in den Herzen der Christen, ein tiefes Misstrauen gegenüber Gott. Das hat die Schlange hineingesät. Und es gibt nur einen, der dieses Misstrauen überwinden kann. Und dieser eine ist der Heilige Geist. Wenn der in unserem Herzen die Herrschaft hat, dann schwindet das Misstrauen und wir können Gott vertrauen. Natürlich freut man sich hin und wieder, wenn man hört, dass auch große Männer Gottes damit zu kämpfen hatten. Ich las mal von Oswald Chambers, dass er hin und wieder mit starker Betonung gesagt hätte, ich weigere mich, mir Sorgen zu machen. Daraus kann man doch sehen, dass die Augen an sein Herz krochen. Und von Georg Müller las ich einmal, diesem Waisenvater von Bristol, dass er am Ende seines Lebens sagt, nach allen wunderbaren Gebetserhörungen, die ich gemacht habe, bin ich doch, wenn ich Geld brauche, froh, wenn ich es schon habe und nicht mehr darum bitten muss. Wir können Ihnen das alle nachempfinden. Aber da wohnt ein Misstrauen gegenüber Gott. Nun müssen wir uns fragen, was stand denn auf dem Spiel? Wir Menschen kennen die Ausdrücke Verdammnis und Verlorengehen. Wir können uns aber nichts Rechtes darunter vorstellen. Gott wusste und weiß, was Verlorengehen und Verdammnis bedeuten. Wir können uns auch unter dem Begriff Ewigkeit nichts Rechtes vorstellen. Der Herr Jesus weiß, was Ewigkeit bedeutet. Und er war bereit, nach Golgatha zu gehen. Nun muss ich auf eins hinweisen. Golgatha ist immer der starke Ausdruck der Liebe Gottes. Und wenn wir einmal im Neuen Testament Bibelstellen suchen, die uns sagen, worin Gottes Liebe sich zeigt, so kommen wir immer zu dem Ergebnis, die Liebe Gottes zu uns Menschen zeigt sich in der Gabe seines Sohnes. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Römer 5, Vers 8. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass er seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, auf dass wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Und nun müssen wir wissen, der Ausführende bei diesem wunderbaren Werk der Liebe war der Sohn Gottes, war der Herr Jesus. Er hat dieses Werk durchgeführt. Und jetzt müssen wir uns darüber klar werden, nur der Sohn Gottes konnte dieses Werk durchführen. Ich will einige Bibelworte nennen. Als Johannes der Täufer, der ein Vorläufer Jesu war, ihn den Menschen vorstellte, hätte er vieles sagen können. Er hätte sagen können, hier kommt der größte Lehrer, der je auf dieser Erde war. Wäre richtig gewesen, hat er nicht gesagt. Er hätte auch sagen können, hier kommt der einzig heilige und gerechte Mensch, der einzige, der Gott völlig gefällt. Hätte auch gestimmt, hat er auch nicht gesagt. Er hat gesagt, siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Jetzt stellen wir uns einmal vor, einer hätte das von Abraham sagen wollen. Dann hätten wir doch nicht gewusst, ob wir lächeln oder lachen sollten, nicht wahr? Wenn einer sagen sollte, Abraham sollte die Sünde der Welt wegnehmen, nein. Erstens war Abraham selber ein Sünder. Zweitens konnte er sein Leben gar nicht geben, weil es von selbst einige Jahre später doch verlieren musste. Nur der Sohn Gottes konnte sein Leben geben als Lösegeld. Oder denken wir an das Wort aus Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Angenommen, einer wollte uns sagen, Mose sollte uns loskaufen vom Fluch des Gesetzes. Unmöglich. Mose hat dem Volk das Gesetz gebracht, aber keine Rettung. Es hat mal einer über das Gesetz sehr schön gesagt, wenn wir es mit dem Begriff in der Medizin ausdrücken wollen, das Gesetz stellt eine wunderbare Diagnose. Es sagt uns ganz genau, wo und wie wir schuldig sind. Es bietet aber absolut keine Therapie. Das kann es nicht. Es kann uns nur verurteilen, uns aber nicht helfen. Oder denken wir an das herrliche Wort aus Hebräer 2, Vers 14. Da wird vom Herrn Jesus gesagt, er hat durch den Tod den zunichte gemacht, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, auf dass er alle die befreite, die das ganze Leben hindurch durch Todesfurcht der Knechtschaft unterworfen waren. Das konnte kein Mensch tun. Jesus Christus war der Sohn Gottes, oder die ganze Botschaft stimmt nicht. Und wir, die wir es erfahren haben, wissen, er war der Sohn Gottes von Ewigkeit her, der Mensch wurde, um uns zu erlösen. Gehen wir auch noch weiter zu dem Gedanken der Auferstehung. Wir wissen, dass am Pfingsttage Petrus die große Predigt hielt. Wir lesen sie in Apostelgeschichte 2. Und dann heißt es im Vers 32, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Es war nirgendwo so schwer, die Auferstehung Jesu zu behaupten, wie in Jerusalem. Denn wenn irgendwo nachgewiesen werden konnte, dass er nicht auferstanden war, dass man etwa seinen Leichnam noch hätte finden können, dann in Jerusalem. Und wenn irgendwo Menschen waren, die daran interessiert waren, die Lehre von der Auferstehung zu widerlegen, dann in Jerusalem. Aber niemand konnte sie widerlegen und da hat Petrus sie ausgerufen. Der große Beweis für die Auferstehung Jesu ist der Siegeszug des Evangeliums. Erinnern wir uns an das, was wir vom Karfreitagabend lesen. Die Jünger saßen aus Furcht vor den Juden hinter verschlossenen Türen. Ich kann sie verstehen. Die werden sich gesagt haben, heute haben sie unseren Meister umgebracht, morgen holen sie uns. Und dann kam Ostern, der Auferstandene erschien ihnen, aber das brachte noch nicht die Wende. Die Wende kam erst, als der Auferstandene und zum Himmel aufgefahrene Herr den Heiligen Geist auf sie sandte. Und dann zogen sie aus und brachten das Evangelium allen Menschen. Und dieser Siegeszug konnte sich unmöglich auf eine selbsterdachte Lüge gründen. Nur auf die Tatsache der Auferstehung und Ausgießung des Heiligen Geistes. Einige sagen dann, haben die Mohammedaner nicht auch einen Siegeszug angetreten? Jawohl, das haben sie. Aber der ging mit Feuer und Schwert, der Siegeszug des Evangeliums, mit der Botschaft von der Liebe und der Vergebung. Die Gläubigen haben die Menschen überzeugt, die Mohammedaner haben sie überwältigt. Die beiden kann man nicht miteinander vergleichen. Die Jünger Jesu brachten die Botschaft von der Liebe und von dem Opfer und vom Evangelium. Und jetzt muss ich einmal auf eine zweite Seite des Evangeliums zu sprechen kommen, die leider bei uns zu wenig betont wird. Bei uns wird dem, der, wie es einmal jemand etwas verächtlich gesagt hat, der die Zauberformel "Ich glaube an den Herrn Jesus" überzeugend ausspricht, dem wird sofort alles andere zugesprochen. Dem wird gesagt, lieber Bruder, liebe Schwester, dann hast du auch den Heiligen Geist empfangen, dann hast du alles. Und da braucht nur noch einer zu kommen und ihm zu sagen, und ein Kind Gottes kann nicht verloren gehen, und dann kann der tatsächlich einschlafen. Dem steht wirklich nichts im Wege. Es gibt aber auch Christen, die haben anders gedacht. Die haben gestöhnt und gelitten unter den Anfechtungen der Sünde in ihrem Körper, in ihrem Wesen. Und von denen möchte ich jetzt einmal sprechen. Ich will doch nicht nur frei sein von den Folgen der Sünde, vom Gericht. Ich will frei sein von der Sünde selbst. Der Herr Jesus hat dazu gesagt, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Also gibt es eine Befreiung von der Sünde auch im irdischen Leben. Ich kenne einen Bruder, wenn er vom Straucheln spricht, dann zitiert er sehr schnell das Wort aus dem Jakobusbrief: Wir alle straucheln oft. Und ich habe den Eindruck, dass er sich freut, dass das steht. Ist das nicht schön, dass da steht, wir alle straucheln oft? Da kann ich auch strauchern. Im Judasbrief, da steht aber etwas anderes. Da steht, dem aber, der uns ohne Straucheln zu bewahren vermag, ihm sei Ehre und Anbetung. Jetzt will ich einmal ein Wort von Blaise Pascal vorlesen, diesem französischen Mathematiker und Gottesmann, dessen Name doch sicher vielen von euch bekannt ist. Blaise Pascal hat Folgendes gesagt, nachdem er zum Glauben gekommen war. Das Evangelium ist für mich einfach unwiderstehlich, da ich der Mensch bin, der ich bin. Jetzt vergleicht euch mal. Voller Lust und Stolz und Neid und Bosheit und Hass und allem Falschen und all das aufgehäuft zu übersteigertem Elend, darum ist das Evangelium von der Gnade Gottes und darum ist die Erlösung durch Jesus Christus und die Wiedergeburt und Heiligung durch den Heiligen Geist für mich einfach unwiderstehlich. Und ich kann nicht begreifen, warum es nicht in gleicher Weise unwiderstehlich ist für jeden Sterblichen. Pascal hat uns hier aufgefordert oder hier gezeigt, wie er sich selbst sieht. Ich weiß nicht, wie weit ihr euch kennt und ich weiß auch nicht, wie ehrlich ihr euch seht. Aber ich glaube, wenn ihr euch ehrlich beseht, müsst ihr sagen, so einer bin ich auch. Voller Hass, Neid, Stolz, voll von allem Bösen. Und davon kann mich nur einer befreien, nur der Herr Jesus, der nicht nur unsere Schuld gesühnt, der auch den Teufel besiegt hat. Die meisten von uns werden das jungen Leuten oft zitierte Wort kennen, das in 1. Johannes 2, Vers 15 steht. Ich will es einmal vorlesen, damit wir es uns ganz genau und in Ruhe anhören können. 1. Johannes 2, Vers 15. Liebet nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Die beiden letzten Sätze erscheinen mir ungeheuer wichtig. Da mag einer denken, warum soll ich denn nicht diese Freuden und Vergnügungen haben? Warum nicht? Im letzten Satz wird es uns gesagt, die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber dem Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Gott meint es absolut gut mit uns. Er will nicht, dass wir unser Leben so lächerlich verschenken an die unwichtigen Dinge dieses Lebens. Er will, dass wir es ihm geben, dass wir zu denen gehören, die in Ewigkeit bleiben. Jetzt geht es wieder darum, habe ich noch dieses widerliche Misstrauen in meinem Herzen, das die Schlange damals im Garten Eden gesät hat? Oder hat der Heilige Geist, vorausgesetzt, dass ich ihn habe, in mir Vertrauen zu Gott gewirkt, Vertrauen zu dem einzigen lebenden Sohn Gottes, der wirklich unser Vertrauen verdient? Ich muss jetzt noch auf eins hinweisen. Alle, die Gott errettet, beansprucht er für sich. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal jemand gesagt hat. Es gibt ja viele Brüder, die sprechen gern über das Alte Testament. Und da steht es ganz klar drin. Alle, die Gott errettet, beansprucht er für sich. Wir lesen im zweiten Buch Mose, dass Gott das Land Ägypten mit schweren Plagen schlug. Und die letzte Plage bestand darin, dass er alle Erstgeburt in Ägypten umbrachte. Gott verschonte aber die Erstgeburt aller Israeliten. Wenn man aber denkt, damit wäre die Sache zu Ende, dann kennt man Gott nicht. Kurze Zeit darauf sagte Gott, alle Erstgeburt gehört mir. Ich habe die damals verschont und die gehört mir. Jetzt können wir den Grundsatz aufstellen, alles was Gott verschont, alles was Gott befreit, fordert er für sich. Wenn nun das Land verteilt wird an die Israeliten, an die Stämme, dann liest man mehrere Mal, dem Stamm Levi gab er kein Erbteil. Die Feueropfer Gottes sind sein Erbteil. Und Gott betrachtet es als einen Vorzug, den Levi hat. Kriegt er mit von den anderen kein Erbteil. Sich darum plagen und so. Levi hatte seine Aufgabe am Tempel. Die Feueropfer Gottes sind sein Erbteil. Wir können also ganz eindeutig sagen, alle, die Gott errettet, beansprucht er für sich. Das heißt nicht, dass die alle jetzt als Missionare hinausgehen sollen. Zum Teil kommen sie schon wieder. Heißt auch nicht, dass sie alle zur Bibelschule gehen und vorzeitliche Prediger werden. Wisst ihr, woran wir viel Mangel haben? An befähigten Brüdern und Schwestern, die sich in unseren Versammlungen einsetzen. Ich habe leider festgestellt, dass die Fähigen sie oft um Geld verschreiben. Und ihr wisst ja, wer weiterkommen will, der kann nicht sagen, die Arbeitszeit ist jetzt auf 37 Stunden verkürzt, will, woran alle, die weiterkommen wollen, die arbeiten so viel, wie Arbeit da ist, gewöhnlich 60 Stunden in der Woche. Und die gehen in unseren Versammlungen verloren. Und die sollten sich endlich mal klar machen, auch mich hat Gott erkauft und auch ich gehöre ihm. Ich will ein Wort aus 2. Korinther 5, Vers 15 zitieren. Und er, der Herr, ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Der erste Satz erscheint einem natürlich schrecklich. Wenn man mir sagt, du darfst nicht mehr dir selbst leben, sag ich, Moment mal, das will ich doch gerade. Aber wenn ich dann höre, wer mir das sagt und was hinzugefügt wird, und da sieht man, wie der Geist Gottes uns immer alles von vornherein klar macht. Ich soll nicht mehr mir leben, ich soll dem leben, der für mich gestorben ist. Er erwartet, dass ich ihm mein Leben gebe, nachdem er seins für mich gegeben hat. Und er ist der ganz Große und Wunderbare und ich bin der kleine Krauter. Und von mir erwartet er nun, dass ich mein erbärmliches Leben ihm schenkte, nachdem er sein Großes mir gegeben hat. Und dann steht noch der kleine Nachsatz dahinter und ist auferweckt worden. Er ist also der große Sieger über den Tod und der fordert mich auf, ich soll ihm mein Leben weihen. Du kannst das tun, wenn du willst. Es gibt nur einen, der dich daran hindern kann. Der sitzt zurzeit auf dem Stuhl, auf dem du auch sitzt. Sonst kann dich keiner daran hindern, nur du selbst. Dann ist da noch das Wort in 1. Korinther 6, Vers 19. Wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr für Gott habt, dass ihr nicht euer eigen seid. Ihr seid um einen Preis erkauft, verherrlichet nun Gott in eurem Leibe. Oh, ich kenne viele Geschwister, die mir sagen, wir haben den Heiligen Geist, den hat doch jeder Gläubige und ich bin zum Glauben gekommen, ich habe einen Heiligen Geist. Ich kenne aber nur ganz wenige, die die Konsequenz daraus ziehen. Wir sind erkauft. Und hast du mal überlegt, wer der Käufer ist? Gott. Und hast du überlegt, wer der Kaufpreis ist? Das Leben und Blut seines Sohnes. Damit hat er dich erkauft. Jetzt bist du entweder ein Christ oder nicht. Wenn du einer bist, dann gilt das für dich um einen Preis erkauft. Und jetzt gehörst du ihm und sollst ihn verherrlichen. Als ich Soldat war, hatten wir Gelegenheit, Bücher zu bestellen. Und ich bestellte mir ein englisches Buch, geschrieben von einem der früheren Erzbischöfe von Westminster. Ging aber nur um soziale und politische Fragen. Dean Ink, hast mit großem Vergnügen gelesen. Da stand am Schluss ein Satz, den habe ich nie vergessen. Noch gehört uns eine Zukunft, die wir machen oder vertun können. Toller Satz, nicht wahr? Geht für dich. Du hast eine Zukunft. Niemand kann dir sagen, wie lang. Aber eins kann man davon sagen, du kannst sie machen, du kannst etwas daraus gewinnen und du kannst sie auch vertun, dass nachher nur ein Scherbenhaufen übrig bleibt. Und ich glaube, heute ist ein Abend, an dem dir bewusst wird, was geschehen kann. Der Sohn Gottes ruft dich in seine Nachfolge. Ich weiß nicht, ob du die Ausdrücke über Nachfolge schon einmal studiert hast. Da wird keiner gezwungen. Da heißt es, wenn jemand mir nachfolgen will. Jetzt kannst du sagen, ich will nicht. Bitte, erledigt. Wenn jemand mir nachfolgen will. Und dann nennt der Herr die Bedingungen. Der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Meine lieben Freunde, wenn ich über Gott nachdenke, dann komme ich immer zu einem Ergebnis. Ein Christ muss ein Idealist sein. Der muss nicht so kleinkariert sein. Der muss noch ganz groß denken können. Der muss noch von dem Allmächtigen ausgehen können, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der muss geprägt sein von dem Begriff Ewigkeit. Der muss die Erbärmlichkeit und Bedeutungslosigkeit dieser 70, 80 Jahre erfasst haben. Und er muss verstehen, dass der große Vater, unsagbar groß wie er ist, denk an die 20 Sonnensysteme, die auf deinen Kopf fallen, dass dieser große Vater dich liebt. Das einmal vor. Und die Bibel weiß, was Liebe ist. Wir lesen im Hohen Lied, die Liebe ist gewaltsam, wie der Tod hat, wie der Scheol ihr Hafer, ihr Eifer, ihre Gluten sind Feuergluten. Dann steht da am Schluss der schöne Satz, wenn ein Mann allen Reichtum seines Habes um die Liebe gäbe, man würde ihn nur verachten. Und so liebt Gott dich und mich und beruft uns zu sich, zu einem Leben, das ihm gehört, das er gebrauchen kann. Möge Gott dir schenken, dass du dich dazu rufen lässt. Seht, ich habe menschliche Seele nicht mehr lange vor mir. Wenn der Herr verzieht, haben die meisten von euch noch sehr viel. Aber wenn man bedenkt, wie groß und herrlich es ist, Gott zu dienen und Gott zu folgen, dann solltet ihr keinen einzigen Tag verstreichen lassen, sondern dann sollte der 1. Mai auch dieser erste Tag der völligen Hingabe sein. Möchte Gott euch zu diesem Entschluss leiten. Wir wollen jetzt noch zusammen beten. Wir stehen dazu auf. Herr Jesus, wenn wir daran denken, wer du bist, der Sohn des allmächtigen Gottes, und die Bibel sagt uns, dass durch dich und für dich alle Dinge geschaffen wurden, alle Dinge im Himmel und auf Erden. Und Herr, du bist Mensch geworden, um uns zu erlösen, um uns loszukaufen vom Verderben. Herr Jesus, und dann willst du noch mehr. Wir sollen Menschen sein, die Gott zur Ehre leben. Wir sollen die elende Sünde überwinden und Gott wohlgefällig leben. Und Herr, du bist bereit, uns die Kraft dazu zu geben, wenn wir nur wollen. Und nun bitte ich dich für uns alle. Lass uns erkennen, wie wunderbar du bist, dass wir dich mit unserem Verstand nie erfassen können, dass du viel zu groß bist. Aber das Wenige, was wir erkennen, das begeistert uns. Und Herr, schenk doch, dass viele sich ganz dir anvertrauen und sich entschließen, dir zu leben und dich zu verherrlichen. Noch einmal danken wir dir, dass du in unsere arme Welt gekommen bist und uns erlöst hast. Preis und Dank sei dir, unserem wunderbaren Herrn. Amen.